Wow, das tut so gut, dass zumindest Pastor Matthias Krebs so laut und kräftig singen kann hier und wir mit summen können und klatschen können und in Gottes Gegenwart sein können. Ich möchte herzliche Grüße bestellen von der Gemeinde in Aachen, die heißt Quelle des Lebens. Das wissen nicht alle und ich habe es auch nicht so oft erwähnt, aber mit der Gemeinde sind wir in besonderer Weise verbunden. Und ich bin ein paar Mal im Jahr dort. Ich war letzte Woche dort. Den Geschwistern dort geht es auch gut. Die können auch Gottesdienste feiern mit genügend Abstand und allen Maßnahmen, die so nötig sind. Ich möchte ein uraltes Lied mit euch anschauen. Ururalt. Aber es gehört mit zu den Liedern, zu den nachhaltigsten Liedern überhaupt. Denn es stammt aus dem Gebetbuch der Bibel. Gebet und Gesangsbuch der Bibel aus den Psalmen. Psalm 100. Und der Titel dieser Predigt lautet Frisch, fromm, fröhlich, frei. Ich lese uns zunächst mal den Psalm. Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig. Und seine Wahrheit für und für. Wenn wir jetzt hier so laut sprechen könnten miteinander, dann würden wir das auch im Wechsel vortragen können. Da gibt es einen schönen Rhythmus drin in diesem alten Lied, das nun durch Jahrhunderte, durch Jahrtausende betrachtet wurde, mit Melodien versehen wurde, gesungen wurde. Und frisch, fromm, fröhlich, frei. Ich weiß nicht, woher von den älteren Geschwistern hier, von den älteren Gottesdienstteilnehmern weiß, woher denn dieser Spruch kommt. Ich meine, die Jüngeren kennen vielleicht den noch nicht mal. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Das ist von dem sogenannten Turnvater Jan. Ja, das ist schon sehr, sehr lange her. Es war ein Mann, der letztlich den Deutschen Turnerbund gegründet hat. Und das ist das Motto des Deutschen Turnerbundes: Frisch, fromm, fröhlich, frei. Ich habe das Logo mal mitgebracht von denen. Finde ich gar nicht so schlecht. Also, das ist ja schon sehr lange her. Und wir erkennen hier auch sogar ein Kreuz. Und wir erkennen viermal ein F. Und zweimal steht es halt auf dem Kopf: Frisch, fromm, fröhlich, frei. Der war auch so ein bisschen inspiriert von diesem FF, ja, jemand kann etwas aus dem FF, das bedeutet ja, man kann das richtig gut. Und dann hat er halt vier Fs formuliert. Es gibt so eine humorvolle Karikatur dessen, die vielleicht in Corona-Zeiten auch nicht so selten vorkommt. Das hat auch vier F und die vier Fs heißen Filzpantoffel, Fernsehen, Fußball und Flaschenbier. Ja, und wer so einen Lebensstil führt, der wird dann zum sogenannten Couch-Potato. Ja, wir sehen hier den Homer Simpson, der ist so jemand, der dafür steht. Und das ist natürlich etwas anders als frisch, fromm, fröhlich, frei. Ja, da sehen wir schon direkt etwas von einer gewissen Herausforderung, in der wir alle mehr oder weniger stehen in diesen Zeiten. Wenn nun die Jüngeren unter uns müde lächeln und sagen, na ja, damit habe ich ja nicht viel zu tun. Dann habe ich noch eine aktuellere Variante vom Couch-Potato, nämlich den Maus-Potato. Da habe ich zwar nicht vier Fs hingekriegt, aber auch vier so Stichworte, die für vieles stehen: YouTube, Minecraft, Fortnite und Netflix. Und so kann man dann auch in der jüngeren Generation zu einem Potato werden, zu einer Kartoffel. Gemütlich und etwas unausgewogen, wenn wir mal daran denken, dass wir ja aus Körper, Seele und Geist bestehen und eben auch aus Körper. Ja, das nur ein kleiner Anfang. Die Frage ist ja, wie werde ich denn frisch oder wie bin ich denn frisch? Frisch, fromm, fröhlich, frei. Und es geht natürlich heute jetzt hier weniger um die sportliche Betätigung, die körperliche Betätigung, sondern mehr um die geistliche. Und Psalm 100 gibt uns hier richtig gute Tipps. Ich möchte mal sagen, wir haben so drei gute Tipps hier, nämlich auch fröhlich, frei und fromm. Und wenn man so in der Richtung lebt, wenn man sich danach ausrichtet, dann ist man auch frisch. Also auch frisch im Geist, frisch im Innern. Eine fröhliche Person, egal wie die Umstände sind. Schauen wir uns nochmal die ersten drei Verse an. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Mir hat es so viel Spaß gemacht, das Ganze mal so richtig unter die Lupe zu nehmen und mir da auch die Begriffe genauer anzuschauen, was da so steht, auch in der Grundsprache, im Hebräischen. Und ich habe mir das auch vorgestellt, wie das war vor 2500, 3000 Jahren etwa, wo das Volk Israel ja wirklich noch einen Tempel hatte und der Tempel stand für die Gegenwart Gottes und sie haben sich gefreut, regelmäßig zum Tempel zu ziehen und da ihren Gott zu feiern, der Gott, der sich ihnen offenbart hat. Und es ist ja derselbe Gott, der sich dann in Jesus Christus auch uns geoffenbart hat, uns gezeigt hat. Da ist ja eine ganz starke Verbindung. Jauchzet! Ja, das können wir jetzt gerade auch nicht so gut machen in Corona, so ja, hinter der Maske. Ich weiß nicht genau, wie stark man das darf. Aber man kann das alles auch innerlich tun und man kann das natürlich auf dem Spaziergang oder alleine in seinem Wohnzimmer oder so, kann man das auch richtig machen. Also ihr, die ihr an eurem Bildschirm seid, ihr könnt wirklich jauchzen. Und es ist eine klare Aufforderung hier, weil es auch etwas mit uns macht, aber weil es auch dem Gott Ehre gibt, der Himmel und Erde gemacht hat, der auch uns gemacht hat und der Herr der Welt ist. Jauchzet. Also es ist nicht nur so ein bisschen so, juhu, sondern das ist so richtig laut. Ja, ich erspare euch das jetzt, dass ich alleine das hier mache, aber nach Corona werden wir wieder richtig loslegen hier. Jauchzen. So, das ist noch was hier mitschwingt, ist noch viel, viel mehr als einfach nur zu jauchzen. Was hier mitschwingt und was die damaligen Leute dann mit diesem Psalm verbunden haben, mit diesen Begriffen, war ein Kriegsgeschrei. Das ist zum Beispiel auch da drin. Das ist ein Kriegsgeschrei, dieses Jauchzen. Ja. Ja gut, Krieg ist kein schönes Thema, aber es ist ja Realität, dass es auch einen Krieg in der unsichtbaren Welt gibt, dass es einen Krieg um unsere Herzen und unsere Gedanken gibt, dass es jemanden gibt, der uns das Leben schwer machen will, auf ganz verschiedene Arten und Weise, und dass wir aber den Gott haben, der gewonnen hat. Er hat uns so geliebt und er hat gesiegt, wie wir es gerade auch so schön gesungen haben. Kriegsgeschrei, das macht Mut. Wir marschieren vorwärts. Es gibt einen Feind für unser Leben, aber wir marschieren vorwärts. Nicht in eigener Kraft, sondern wir jauchzen über den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Hier ist so eine schöne Haltung. Wir können auch so jede Form von Selbstmitleid, in die man ja wirklich versinken kann, auch in solchen Umständen oder vielleicht auch noch besonderen Umständen von Krankheit oder schwierigen Beziehungen und was es ja alles auch gibt, wenn wir real auf unser Leben schauen, dann jubeln wir unser Selbstmitleid in die Niederlage, indem wir jauchzen. Ich hoffe, ihr könnt das nehmen. Ihr kennt mich, ihr wisst, dass ich auch ein Seelsorger bin und dass man dann auch individuell nochmal drauf eingehen kann und gut zuhören kann und abholen kann. Aber all das soll uns doch nicht dahin führen, dass wir das nicht annehmen, was uns das Wort Gottes hier auch gibt. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Dieses Jauchzen, es kann auch sowas mitgeschwungen haben wie Applaus. Applaus, was wir teilweise auch hier im Gottesdienst machen, mitklatschen, applaudieren, unserem Gott applaudieren. Es gibt so viele Arten und Weisen, wie wir ausdrücken können mit unserem ganzen Sein, dass wir Gott feiern. Es steckt hier auch so etwas drin wie ein Alarmruf. Und da denke ich so an die letzte Posaune. Im Trainingscenter haben wir uns ja viel mit der Offenbarung beschäftigt. Ich habe auch drei Predigten hier über Offenbarung Kapitel 1 gehalten in den letzten Wochen. Ein Alarmruf. Jauchzet dem Herrn. Der Herr kommt. Er wird den Sieg, den er schon errungen hat, hier auf Erden komplett machen. Wenn er sichtbar erscheint. Wir sagen ja oft, Jesus kommt wieder. Und das ist natürlich richtig. Aber mir gefällt es auch so gut zu sagen, Jesus wird sichtbar für alle. Denn das ist die Realität. Er kommt wieder, heißt ja nicht, er ist jetzt ganz weit weg, sondern er ist ja hier, mitten unter uns. Und das heißt, er wird sichtbar für alle. Auch das kann in diesem Jauchzen mit drinstecken. Wir jauchzen unserem Gott, der sichtbar erscheinen wird und der auch noch die allerletzten Rückzugsgefechte des Bösen dann endgültig beenden wird für alle, die ihm vertrauen. Jauchzet dem Herrn. So sind die damals mit diesem Psalm dann zum Tempel gegangen. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Okay, das ist ein großer Anspruch hier, aber das ist der richtige Anspruch. Der Gott, an dem wir glauben, der Vater von Jesus Christus, ist der Gott aller Welt. Er ist der Herr aller Welt. Er hat Himmel und Erde gemacht. Nur ihm gehört diese Welt. Nur ihm gehören die Menschen. Nur ihm gehören wir. Und gut, wenn wir da so auch immer mehr hineinfinden, so zu leben, weil er gut ist. Wir feiern ihn. In diesem Psalm gibt es 4-mal das Wort Herr großgeschrieben in der Luther-Übersetzung. Und dahinter verbirgt sich immer der Name Gottes, der dem Volk Israel geoffenbart wurde, auf eine sehr tiefe und geheimnisvolle Art und Weise. Und die Juden, die mögen den Namen gar nicht aussprechen. Der ist für ihn so heilig. Die sagen meist, mein Herr, Adonai, sagen die, mein Herr. Was da steht, ist Jahwe. Jahwe. 4-mal steht er hier in diesem Psalm. Und wir können an die 4 Windrichtungen denken, die es gibt. Also der globale Anspruch auf diese Welt. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Dient dem Herrn mit Freude. Wir dienen dem Herrn mit Freude. Ja, wir tun das nicht immer, wenn wir ehrlich sind, mit Freude. Manchmal müssen wir diese Freude wiederherstellen. Aber da hineinzufinden, dem Herrn mit Freude zu dienen, ist etwas Großartiges. Ursprünglich in diesem Psalm war damit auch Anbetung gemeint. Dient dem Herrn mit Freuden. Singt dem Herrn fröhlich die Lieder, die ihn ehren. Aber wir dürfen das natürlich auch ausweiten auf unser Leben. Dem Herrn zu dienen ist mehr als Anbetung. Dem Herrn zu dienen ist auch da, wo wir sind, in den Umständen, wo wir sind, dass wir unseren Nächsten lieben und dass wir anderen dienen und dass wir uns von Gott anstecken lassen, das mit Freude zu tun. Mit Vergnügen kann man auch übersetzen. Wir dienen dem Herrn mit Vergnügen. Es ist ein Privileg, es ist ein Vorrecht, dass wir erkennen durften, dass unser Leben nicht da ist und Gott da ist, sondern dass wir mit Gott verbunden sind. Jede Sekunde, jeden Atemzug sind wir mit Gott verbunden. Ja, wir können da nicht immer so daran denken. Wir haben ja auch Dinge zu tun. Aber von Gott her ist es so. Er ist immer bei uns. Und wir dienen ihm mit Vorrecht, mit Freuden. Und das ist ein Vorrecht. Gott hat unser Leben doch verwandelt, dass wir erkennen dürfen, das, was wir vielleicht auch dem Geringsten tun. Wir tun es, weil wir letztlich Gott damit dienen. Und weil das genau Gottes Wunsch ist für diese Welt. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Wow, schon wieder so viel Tiefes hier drin. Das Angesicht Gottes. Wow, ist das nicht mit das Größte überhaupt? Das Angesicht Gottes. Wir haben einen Gott, dem wir dienen dürfen und in dessen Angesicht wir schauen dürfen. Wir haben keine gesetzliche, kalte Religion von Befehlen und wir haben keine Ahnung, wer dieser Gott ist und ob er uns irgendwie in den Himmel später einlassen wird und was er noch an Strafen vorgesehen hat und dass wir mit Brutalität Menschen Böses tun müssen, um diesen Gott irgendwie auf dieser Welt bekannt zu machen und das Reich auszubreiten, dieses Gottes. Nein, wir haben einen Gott der Liebe, der durch Dienst und Liebe sein Reich auf dieser Welt demonstriert. Vor sein Angesicht. Mit Frohlocken, tja, Frohlocken, das ist natürlich, ich habe bewusst die Luther-Version übernommen, die hat so einen schönen Klangrhythmus und das kann man auch besser auswendig lernen dann, aber Frohlocken muss man natürlich ein bisschen erklären, also ich habe sowieso gar keine Locken, weiß nicht, manche von uns haben ein bisschen frohe Locken hier, aber das ist natürlich nicht gemeint hier, sondern dieses alte Wort Frohlocken, auch hier tolle Dimensionen drin. Also hier, das hat was mit bis hin zu unseren Füßen zu tun. Ja, das hat was mit Hüpfen zu tun, mit Springen vor Freude. Ja, das ist mit in diesem Wort hier drin. kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Also wenn wir das mal ausmalen, was das bedeutet, dann bedeutet das, für mich schwingt da so mit, ja, wie das Kind, das in die Arme des Vaters rennt. So, das ist mit hier drin. Das Kind, das in die Arme des Vaters rennt, weil der Vater ist stark, der Vater ist mächtig, der Vater weiß Bescheid, der Vater wird beschützen, der Vater ist gut. Wir dürfen dahin, wir dürfen Gottes Angesicht schauen. Ja, ist noch ein bisschen noch was dazwischen, weil wir das gar nicht ertragen könnten, wenn wir komplett jetzt Gottes Angesicht sehen könnten, weil wir noch in diesem Körper sind, der noch nicht verwandelt ist in Herrlichkeit. Deswegen geht es noch nicht so ganz. Aber manchmal gibt es doch diese Momente, wie ein Kind, das in die Arme des Vaters läuft und hüpft und sich freut und Gott anschauen darf. Dafür ist Jesus Christus doch gekommen, dass wir viel Kühnheit und Mut haben, weil uns die Sünden vergeben sind, dass wir so zu Gott kommen können. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Das ist doch fröhlich, oder? Frisch vom fröhlich frei, das ist fröhlich. Wir haben einen Gott, der triumphiert hat. Wir haben einen Gott der Freude. Und ich wünsche mir so, dass Gott sein Wort heute Morgen benutzt als ein Corona-Antidepressiva. Dass du dieses Wort nimmst und mitnimmst. Und dass du darin lebst, in dieser Dimension. Frei. Vers 3, erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Erkennen ist so viel mehr, als informiert zu sein. Erkennen ist ein tiefes Wissen, ist ein Vertrautsein. Seid damit vertraut, dass Jahwe Gott ist. Dass Jahwe Gott ist. Ich muss sagen, als ich junger Christ war, habe ich so eine Aussage gar nicht verstanden. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Da habe ich, ja, ist doch klar, der Herr ist Gott. Aber auch hier ist eine Dimension drin. Zum einen der Dankbarkeit, dass wir überhaupt den wahren Gott erkennen konnten. Denn es gibt viele, die sich anmaßen, Götter zu sein auf dieser Welt. Viele wollen Götter sein. Das Mammon will Gott sein. Die Karriere will Gott sein, der Erfolg will Gott sein, die Schönheit will Gott sein, die Gesundheit will Gott sein, das Vergnügen will Gott sein und viele andere Dinge mehr. Aber alles wird gut, wenn Gott wirklich Gott ist, wenn Jahwe Gott ist, wenn der einzig wahre Gott ist, der Himmel und Erde gemacht hat, der sich dem Volk Israel offenbart hat, der sich dann durch Jesus Christus offenbart hat. Und hier sind wir mit drin, der sich uns offenbart hat. Jesus Christus ist der allein wahre Gott. Ihn ehren wir, vor ihm beugen wir uns. Ihn dürfen wir erkennen. Wir erkennen, dass er Gott ist. Ich muss so an zwei Personen aus dem Alten Testament denken. Der war zum einen der Mose, der auch berufen war und der in diesem Volk da unterwegs war und der dann eine ganz besondere Begegnung mit Gott hatte. Ganz, ganz besondere Begegnung. Und er hat gesagt, okay, wenn du mir diesen Auftrag gibst, wie heißt du denn? Ein besonderer heiliger Moment. Und da wurde Mose dieser Name geoffenbart, den die Juden Adonai, mein Herr, nennen, den wir hebräisch Jahwe nennen können. Aber das Entscheidende ist, dass es unser Gott ist. Es ist der, der immer war und der immer sein wird. Der, von dem alles Leben kommt. Der immer der uneingeschränkte Herrscher war in dem, was er geschaffen hat. Nur auf der Erde, wo er den Menschen Spielräume gegeben hat, da wurde Territorium verloren. Aber das hat er zurückerobert für alle, die sich damit einklinken und sagen, das ist der wahre Gott, vor dem beuge ich mich. Den erkenne ich, ich darf ihn erkennen, so wie Mose so dankbar war, den wahren Gott erkennen zu dürfen und diese Erkenntnis dann auch weitergegeben hat. Und dafür ist auch das Volk Gottes da, für alle Welt, ihn bekannt zu machen. Und dann muss ich an Elia denken. Elia, sein Name ist ja Programm. Elia ist ja genau das, Elia. Ist ja Kurzform von Elohim und Jahwe. Elohim heißt Gott, der Allgemeinbegriff für Gott und Jahwe ist eben Jahwe, das ist der wahre Gott. So so wie es damals auch andere angemaßte Götter gab, Baal und Asherim und so weiter. Das waren so die Alten, da können wir vielleicht müde drüber lächeln. Wir beugen uns ja nicht vor irgendwelchen Holz- oder Steingötzen. Aber wie gesagt, lasst uns das ernst nehmen. Auch in dieser Zeit gibt es Dinge, die größer sein wollen als der wahre Gott. Und dann wird es immer schwierig, wenn irgendetwas größer, wichtiger, dominanter ist in unserem Leben als der wahre Gott, als Jahwe. Elia, Jahwe ist Gott. Und von ihm kennen wir die Geschichte, wo ja, die Anhänger dieser falschen Religion, die Baalspriester waren, und er alleine da stand und er den wahren Gott angerufen hat und einen triumphalen Sieg dann gab, die Erkenntnis über den einzig wahren Gott. Das macht frei. Das macht wirklich frei, einzig gebunden zu sein an Jesus Christus und somit an Vater, Sohn und Geist. Den wahren Gott zu feiern, ihn zu erkennen. Dieses Erkennen ist ein Prozess, eine Weiterentwicklung. Wir dürfen ihn immer mehr erkennen, wir dürfen immer vertrauter mit ihm werden. Wir dürfen immer enger mit ihm leben. Frisch, fromm, fröhlich, frei in dieser Welt. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Wir sind alle mit gar nichts auf diese Welt gekommen. Unbekleidet, ohne Portemonnaie und Kreditkarte, gar nichts. Gut, wir hatten Eltern und die haben sich dann hoffentlich gut um uns gekümmert. Aber so sind wir auf diese Welt gekommen. Wir haben uns nicht zur Welt gebracht. Wir wurden geboren. Und am Ende unseres Lebens werden wir auch nichts mitnehmen können. Dann wird es auch so sein, dass wir vor unserem Schöpfer stehen. Die Frage ist, nackt oder bekleidet? Und es gibt ein schönes Kleid. Die Bibel nennt das ein Kleid. Das Kleid der Gerechtigkeit. Und das ist Christus für uns, den wir gerade gefeiert haben im Abendmahl. Das ist unsere Bekleidung. Und mit dieser Bekleidung stehen wir dann vor unserem Schöpfer. Und ja, wir wissen, wir haben viel falsch gemacht. Aber wir wissen auch, da ist Vergebung. Und so laufen wir in die Arme Gottes. Das ist ja, wofür Christus starb, damit dieser Kontakt da ist. Jetzt schon im Geist, jetzt schon mit unserer Seele, dann komplett. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Was für ein befreiendes Wort für all die Anmaßungen, die wir als Menschen doch immer wieder begehen. Dass wir denken, wir machen das schon, wir kriegen das schon hin, wir sind so schlau, wir sind so reich. Ist nicht auch gerade diese Krise, in der die Menschheit sich befindet, an vielen Stellen ein Ausdruck unserer Hilflosigkeit? Und ich rede jetzt nicht gegen die Menschen, die sich da bemühen, gegen alle Mediziner und Virologen und Politiker und Wirtschaft. Ich rede nicht gegen diese Menschen, aber ich meine doch, man könnte doch erkennen, wie hilflos wir Menschen sind, wie orientierungslos, dass wir uns irgendwie vortasten, dass wir es irgendwie versuchen. Ist es nicht eine schöne Wehe der Endzeit, die uns herausfordert und die doch uns zum Nachdenken bringt? Und für uns als Gläubige steht das ja schon fest, dass wir sagen, Gott hat uns gemacht und er kümmert sich um uns und er ist größer. Ich glaube nicht, dass Gott es liebt, solche Katastrophen über die Erde zu schicken, aber manchmal scheint es nicht anders zu gehen, als dass dieses verstockte und hochmütige Herz des Menschen irgendwo mal ein bisschen wach wird und irgendwo mal sich öffnet und irgendwo mal sagt, Gott, kannst du uns vielleicht helfen? Und das geschieht ja auch zumindest den Christen, dass wir beten und dass wir Gott vertrauen. Mögen noch viele erkennen, dass Gott letztlich der ist, der frei macht. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk. Zu seinem Volk. Herrlich. Da klingt Verwandtschaft mit an. Das ist ja auch gerade in dieser Zeit, in der wir leben. Ja? Wen darf man denn besuchen? Wo darf man denn sein? Ja, bei den engsten Verwandten. Ist gut. Ja, ist gut. Gut, dass wir das durften. Ist gut, dass wir das tun können. Wir sind in der Verwandtschaft mit Gott. Gott hat uns verwandt gemacht mit ihm. Also es gibt das alte Wort Blutsbrüder. Ja, also so in die Richtung geht das. Durch Jesus gehören wir zur Familie Gottes, zu seinem Volk. Wir haben eine Identität. Was ist deine Identität? In Deutschland fragen wir, wenn wir nach Identität fragen, wenn man sich kennenlernt, dann geht es meistens darum, was ist dein Beruf? Das ist ja auch nicht verkehrt. Was ist deine Identität? Ich bin Lehrer, ich bin Pastor, ich bin Schaffner, ich bin Elektriker, ich bin Informatiker. Ja. Das ist ein Teil unserer Identität, das ist ein Beruf. Ist auch gut und ist auch wichtig. Aber wir haben noch eine viel tiefere, viel stärkere, viel schönere Identität, die auch unabhängig ist von unseren Fähigkeiten. Wir gehören zu seinem Volk. Wir gehören zur Familie Gottes. Wir sind verbunden mit dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Er hat uns gemacht zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Ja, das zieht sich ja durch die Bibel, das Bild vom Hirten und den Schafen. Es ist auch ein Stück weit demütigend. Schafe sind nicht die intelligentesten Tiere im Tierreich. Sie sind auch nicht die stärksten Tiere. Schafe werden auch mal zur Beute, wenn der böse Wolf kommt. Aber wir sind Schafe seiner Weide. Er ist unser Hirte. Er kümmert sich um uns. Er hat einen Blick. Auch da können wir ein Stück weit Demut lernen und sagen, okay, ich brauche dich als Hirten. Danke, dass du mein Hirte bist. Was für ein Gott, der auch Hirte für seine Kinder ist. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Das macht frei. Jesus hat das auch immer wieder betont. Ihn zu kennen, hat er sogar mal gesagt, ihn zu kennen, das ist das Leben. So stark und absolut, das ist wirklich Leben, Christus zu erkennen. Johannes 17. Und überhaupt durch die Evangelien, durch Christus zu erkennen, ist das Leben. Das ist Verbundenheit mit Gott, das ist Frieden, das ist Freude, das ist Kraft, das ist Trost, das ist Hoffnung, das ist Heilung, das ist Heimat, das ist Zukunft und Gegenwart. Das ist alles da drin. So sind wir frei und so sind wir dann auch fromm. Ich lese nochmal Vers 4 und 5. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Nun, fromm ist ja ein Begriff, der, glaube ich, seit einiger Zeit so negativ besetzt ist. Ja, also fromm, da hat man irgendwie so, ja, so ein bisschen was Religiöses vor Augen, ja, so. Fromme Menschen. Es ist schade, dass dieser Begriff sich so gewandelt hat. Das war am Anfang nicht so. Aber für uns ist auch wichtig, wie wir das füllen. Wir müssen auch nicht das Wort fromm wieder jetzt aufleben lassen. Aber es geht hier um Dankbarkeit. Es geht um Ehrfurcht vor Gott. Ja. Es geht um diese Haltung vor Gott. Diesen Respekt vor Gott. Dass er Nummer eins ist. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Das sind natürlich Begriffe aus der damaligen Zeit, als es einen Tempel gab. Da ging man durch die Tore und man ging da rein mit Dankbarkeit, weil jetzt darf man dahin, wo die Gegenwart Gottes ist. So war das damals. Die Vorhöfe, ja, der Vorgarten vom Haus, wo Gott wohnt. Vorhöfe mit Loben. Dankt ihm, lobet seinen Namen. Diese Haltung der Dankbarkeit und diese Haltung des Lobes, Gott groß zu machen, auch von uns mal wegzuschauen. Sagen, ich bete Gott an, ich lobe ihn, ich preise ihn, ich bin ihm dankbar. Tja, was ist denn jetzt der Tempel? Also ich meine, seit einer ziemlich langen Zeit schon. Dieser Tempel wurde ja abgerissen. Den gibt es ja gar nicht mehr, den Tempel. Da kann man ja gar nicht mehr hingehen. Aber auch das hat Gott irgendwie nochmal in seiner Weisheit viel eleganter gelöst. Denn der Tempel Gottes, der ist hier. Der Tempel Gottes ist hier. Jesus ist der Tempel Gottes. Wird abgebrochen und in 3 Tagen wieder aufgebaut. Ja, da haben die Leute damals gedacht, ja, hallo, geht's noch? Tempel abbrechen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Hast du eine Ahnung, was das gedauert hat, den Tempel zu bauen und diese ganzen Materialien, die nötig waren? Aber da hat Jesus geheimnisvoll gesprochen von sich selbst und wir wissen das schon. Der Tempel wurde abgebrochen. Christus wurde abgebrochen am Kreuz für uns. Aber er blieb nicht im Grab. Er ist auferstanden durch die Kraft Gottes und durch den Heiligen Geist. Und er ist in den Himmel gefahren und er sitzt zu Rechten des Vaters. Und das ist der Tempel Gottes. Tempel Gottes ist, wo Gott wohnt. Das ist die Gegenwart Gottes. Das ist da, wo Gott ist. Und Christus sitzt zu Rechten des Vaters. Und der Tempel ist da, wo Gott wohnt. Es braucht kein Gebäude mehr aus Stein. Das war so eine Zwischenphase, damit die Menschen eine Anschauung hatten, einen Ort hatten, wo sie sich ausrichten konnten. Egal, wo sie wohnten, konnten sie sich innerlich ausrichten nach Jerusalem und dem Tempel. Und einmal im Jahr sind sie dann dahin gepilgert. Der Tempel ist Jesus Christus. Und wo ist Jesus Christus? Er sitzt zu Rechten des Vaters und er ist inmitten seiner Gemeinde. Er ist inmitten seiner Gemeinde, er ist hier. Deswegen ist die Gemeinde auch der Tempel Gottes. Es ist der Ort, wo Gott wohnt, auf dieser Erde. Und dann ist der Tempel auch unser Körper. Auch das ist der Tempel, Christus in uns. Geheimnisvoll, aber gegenwärtig, stark. Durch den Heiligen Geist immer wieder aktiviert. Wir dürfen immer wieder dahin zurückkehren, zu dieser Gegenwart Gottes. Und am besten mit der Haltung von Dankbarkeit und Loben, denn so gehört es sich. Ja, wir dürfen auch klagen. Wir dürfen bitten und flehen. Wir dürfen unser Herz ausschütten. Das steht nicht im Widerspruch dazu. Aber wir dürfen auch loben und danken und ihn ehren und somit in eine ganz, ganz gesunde Haltung kommen. Das ist der Tempel. Lobet seinen Namen. Hier sind wir wieder an diesem Punkt, wie wunderbar, dass uns der Name geoffenbart ist, dass wir den richtigen Namen kennen. Vor 2 Wochen habe ich mich mit jemandem unterhalten, der aus dem Islam konvertiert ist, vor Jahren schon. Der hat mir einige Hintergründe nochmal erzählt, was er da erlebt hat und wie das ist und wie dieses System so ist und wie das funktioniert. Und er sagte nochmal, wie dankbar er ist, dass er Jesus Christus gefunden hat. So ganz anders. Ein Gott, der liebt, ein Gott, der sich offenbart, ein Gott, der sich verschenkt, ein Gott, der Räume öffnet, ein Gott, der mit uns geht in den Entwicklungsstufen, in denen wir so gehen, ein Gott, der uns immer mehr Offenbarung schenken möchte, ein Gott, der geduldig ist und der uns frei macht, der uns wirklich hineinführt in das, was Menschsein eigentlich bedeutet. Lobt seinen Namen. Sein Name ist Jesus Christus. Es ist kein anderer Name für uns gegeben. Das ist der Name, der gilt. Jesus Christus. In dem Namen ist Kraft. Auch für dich, dass du frei wirst. Von dem, was dich quält, von dem, was dich bindet, von dem, was dich beschwert. Jesus Christus, da ist Kraft. Vielleicht brauchst du Seelsorge, vielleicht brauchst du auch keine Seelsorge. Vielleicht beerdigst du mal dein Selbstmitleid und stehst auf und singst dem Herrn. Und rufst seinen Namen an. In ihm ist so viel Kraft. Er hat es immer und immer wieder gezeigt, was er tun kann. Wie kann man denn das tun mit so einer Haltung? Ja, denn, Vers 5, denn, der Herr ist freundlich. Der Herr ist freundlich. Der Herr ist gut. Der Herr ist Tofte. Kennt das noch jemand? Tofte? So ein bisschen her. Es kommt auch aus dem Hebräischen. Tof heißt gut. Tofte. Gut, Gott ist gut, er ist gut, durch und durch gut. Er ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Ich weiß, es gibt Zeiten, da muss man das durchbuchstabieren. Da braucht man auch Freunde und Freundinnen an seiner Seite, die mit durch das tiefe Tal gehen. Ja, ich weiß, auch ich kenne natürlich solche Zeiten. Ja, das ist auch ganz okay. Aber wenn man dann durch das Tal gegangen ist und da durchkommt, dann in der Rückschau sieht man wieder, Gott, du bist gut. Dein Plan war doch größer als mein eigener. Irgendwie war es nötig, da durchzugehen. Jetzt habe ich dich noch mehr erkannt und bin noch mehr mit dir verbunden und bin noch mehr dir dankbar. Und das alles freiwillig. Das ist das Volk, was Gott sich aufbaut und was auch in der Ewigkeit ihn ehren wird. Menschen, die ihn freiwillig preisen, ihm dankbar sind, ihn loben. Der Herr ist freundlich. Seine Gnade währet ewig. Seine Chesed, seine Gnade, seine Vergebung. Seine Güte ist alles mit da drin, ewig. und seine Wahrheit für und für, das muss man auch noch mal kurz erklären und dann bin ich auf der Zielgerade, für und für, wir können sagen von Generation zu Generation zu Generation zu Generation. Gott segnet seine Kinder und die Kinder seiner Kinder. Seine Wahrheit für und für und in manchen Bibeln steht seine Treue für und für. Das ist auch wieder so eine interessante Formulierung. Was bei Gott eins ist, müssen wir manchmal so ein bisschen auseinanderdividieren, um das alles zu lernen, diese Fülle. Gott ist wahr und er ist treu und das ist hier ein hebräisches Wort, was für beides stehen kann. Weil Gott treu ist, der Fixpunkt, der Punkt, wo sich alles hinsortiert, ist er auch die absolute Wahrheit. Nur Gott ist absolut wahr. Und er ist absolut treu. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Wir wollen beten. Und bevor wir beten, möchte ich noch eine euch vorlesen. Ich habe diesen Psalm etwas übertragen und angepasst und habe das Ganze mal ein bisschen aufgepimpt, nicht um das Wort Gottes hier irgendwie zu ändern, aber das ist eine Art Zusammenfassung. Ruft jubelnd Jahwe zu, nicht nur die Himmel, sondern auch die ganze Erde. Alle Menschen, Tiere und Pflanzen, dient Jahwe mit einem Lied auf euren Lippen. Kommt in seine Gegenwart, ohne Scham, weil euch vergeben ist. Seht das strahlende Gesicht eures Vaters und springt ihm in die Arme. Verlasst die euch aussaugenden falschen Götter und lernt den einzig wahren Gott immer tiefer kennen. Nur ihm verdanken wir doch unser Leben, jeden Atemzug. Weder Zufall noch Sternenstaub haben uns erschaffen. Auch unsere Eltern waren nur Mittel zum Zweck unseres Entstehens und Werdens. Jahwe hat uns zu seinen Verwandten gemacht, zu Blutsbrüdern, zu einer verschworenen Gemeinschaft, der weder Judenhass noch sonst ein Rassismus fremd und abstoßend ist. Zu einem Volk von Gottvermittlern und kreativen Mitregenten, zu Schafen, die keine Angst mehr vor dem bösen Wolf haben, weil Jesus unser großer, starker Bruder ist und uns wie ein Herzenshirte korrigiert, damit wir auf den Weg, den guten Weg des Lebens zurückfinden, wenn wir mal wieder schafensblöd die Orientierung verloren haben. Dankbar kommen wir immer wieder zur Wohnung Gottes, zu Jesus und zur Gemeinde und wenden uns Jahwe zu, seinem Namen in tiefer Ehrfurcht, um ihn zu erfreuen. Und das umso mehr, wie wir ihn erkannt haben, wie er wirklich ist, total gut und nur gut und sich in leidenschaftlicher Liebe verschenkend und zwar zeitlich unbegrenzt und so zuverlässig, beständig und wahrhaftig, wie es nur Gott kann, durch alle Generationen hindurch. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir durch dein Wort immer wieder neu ausgerichtet werden und wir danken dir so, dass wir mit dir verbunden sind. Und wir möchten heute Morgen einfach nur sagen, danke für den Heiligen Geist, danke für deine Liebe und danke, dass du uns immer wieder in die Mitte bringst, was es wirklich bedeutet zu leben, nämlich dich zu feiern und dir zu danken und dich zu ehren. Danke, dass du uns frei gemacht hast und danke, dass du unser Vater bist. Amen.